Herzlich willkommen bei unserer ersten Folge von Stopplob und Cappuccino im neuen Jahr 2025. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und ich sitze hier mit Joel zusammen. Im Hintergrund laufen noch die Australian Open. Wir sehen gerade Kate Manovic gegen Rune. Und ich begrüße jetzt auch mal den lieben Joel. Hallo.
Hallo. Das ist wahrscheinlich das erste Australian Open Match, was du siehst dieses Jahr. Kann das sein?
Ja, also ich war jetzt gerade in 16 Tage lang in Südafrika.
So siehst du auch aus. Richtig schön braun gebrannt. Ja, gute Farbe. Ich dagegen sehe so richtig blass aus.
Steht mir einfach richtig gut. Und ich habe sporadisch ein bisschen gucken können. Die Apps beziehungsweise die Streaming-Dienste, die ich gucken wollte, die haben nicht funktioniert. Ich konnte nicht richtig gucken. Das war ein bisschen ärgerlich. Das heißt, ich habe vor allem geguckt, irgendwie, wenn es mal irgendwie ja, im öffentlichen Fernsehen in Südafrika Tennis übertragen wurde oder über Social Media. Und das war's. Aber ich hatte leider nicht, wie man halt bei den Streaming-Diensten hat, dass ich mir jedes Match zu jeder Tage so Nachtzeit angucken wollte, was ich will. Deswegen, ja.
Das macht aber gar nichts.
Nee, weil du hast
weil ja... Ich habe sehr, sehr viel geguckt. Das heißt, ich kann dir immer ein bisschen was erzählen heute von den Spielen.
Genau, und ich habe auf jeden Fall Australian Open Entzug.
Das ist gut.
Aber bevor wir anfangen...
Richtig, haben wir eine richtig schöne News zu verkünden, gell?
Ja, also für uns zumindest. Wir haben es geschafft, schon wieder. Wir sind da einfach richtig gut drin. Wir sind schon wieder aufgestiegen, ohne Erster zu werden.
Am grünen Tisch schon wieder.
Am grünen Tisch. Genau, wir haben es ja geschafft mit unserer Herren-30-Mannschaft. Jetzt spielen wir nächstes Jahr Bundesliga.
Jawohl.
Bundesliga Herren 30 Süd.
Wir haben es ja angekündigt, wir wollten ja unbedingt mal ein Jahr mit Tommy Haasen in der Liga spielen. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir gehört, er will vielleicht zu den 40ern wechseln.
Hey, Tommy.
Das ist so ein Gerücht, was rumgeht. Tommy, wenn du das hörst, wir wissen, du hörst unseren Podcast. Bitte, bitte, ein Jahr noch Herren 30
Bundesliga. Jeder von uns möchte gegen dich doppelt spielen. Weil ich spiele sowieso nächstes Jahr nicht an 1, das wäre schon mal ein Problem. Ich spiele nicht gegen dich in 1, dieses Jahr gegen dich Einzel, aber Doppel wäre geil.
Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen müde dann im Doppel, perfekt.
Genau, wir haben es wieder geschafft am grünen Tisch. Das heißt, wir wurden ja letztes Jahr zweiter Platz in der Herren 30 Regionalliga Südwest. Und eine Mannschaft aus der Bundesliga hat zurückgezogen. Wir wurden dann Ende des Jahres informiert, ob wir diesen Platz einnehmen wollen. Das haben wir gemacht. Das hatten wir schon mal 2018. Nee, Entschuldigung.
Nee, das war 2013 oder
2011. 2011. Also wir haben es zum zweiten Mal geschafft, einfach so aufzusteigen.
Damals sind wir aus der Herren Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen, auch durch einen, keine Ahnung, ein Team musste zurückziehen oder irgendwas war da.
Irgendwie so ein Formfehler oder so, keine Ahnung. Und jetzt haben wir es wieder geschafft am grünen Tisch, spielen nächste Bundesliga.
Haben den Platz eingenommen von Ober-Eschborn, die letztes Jahr Erster geworden sind. Die haben die Bundesliga gewonnen. Oh. Zumindest die Gruppe. Ah, okay. Und die haben jetzt zurückgezogen, weil vielleicht kein Geld mehr, munkelt man. Die hatten schon einige eingekaufte Spieler.
Wenn du die Bundesliga gewinnst, Herren oder wie Herren 30, da musst du auf jeden Fall einige Einkäufe tätigen.
Ich meine, das war sogar das Team, das hat mit 6 Ausländern gespielt.
Super, sehr gut. Das wird auf jeden Fall ein tolles Jahr. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch richtig
weil,
drauf.
Ich sag mal so, klar, wir spielen wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich gegen den Abstieg, muss man mal so sagen. Unser Ziel ist natürlich, die Liga zu halten. Und da haben wir auf jeden Fall, können wir berichten, wie es so die Spieltage gelaufen sind. Und wir bereiten uns ja auch jetzt vor. Unsere Mannschaft ist heiß.
Auf jeden Fall, da merkt man richtig, dass da so ein kleiner Motivationsschub kam. Alle sind heiß. Und ich glaube, das, was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass wir unserer Philosophie treu bleiben werden. Also wir werden keine Ausländer oder Spieler einkaufen, sondern werden mit unserer Truppe weiterspielen.
Wir spielen mit einer rein hessischen All-Star-Team.
Genau, so kann man sagen. Mehr wollen wir nicht dazu sagen, aber es werden auf jeden Fall nur Spieler hier spielen aus der Region und natürlich Eigengewächse aus unserem Verein.
Richtig. So, jetzt genug von uns. Das viel wichtigere Thema, Australian Open.
Lass uns direkt reinstarten.
Hau raus.
Mit einer richtig tollen Sache, nämlich Eva Lys, die Deutsche, ist in der Quali ausgeschieden.
Das habe ich sogar in Südafrika mitbekommen, als ich in Kapstadt war. Wurde das sogar, diese News, auf irgendeinem random Nachrichtensender habe ich die gelesen.
Krass, also die ist in der Quali in der letzten Runde rausgeflogen. Und dann ist es ja so, dass die dann in Frage kommen als Lucky Loser, falls im Hauptfeld eine Spielerin zurückziehen muss, verletzungsbedingt. Und genau das war der Fall. Eine Spielerin hat zurückgezogen. Eva Lys konnte den Platz einnehmen, wurde als Lucky Loserin ausgelost, konnte damit im Hauptfeld starten. Ihr erstes Hauptfeld bei einem Grand Slam, meine ich. Und hat sich jetzt ins Achtelfinale gespielt. Hat 3 Runden gewonnen.
Ja, und es war, glaube ich, sogar so, dass sie in ihrem ersten, sie wusste noch nicht, dass sie im Hauptfeld spielt und wurde irgendwie 10 Minuten vorm Match von der Supervisorin angerufen oder Bescheid gegeben, du gehst gleich auf den Platz und dann hat die das gerockt. Also Respekt, jetzt hat sie 3 Runden gewonnen, ne?
Spielt jetzt gegen Swiatek.
Genau.
Wird wahrscheinlich Center Court sein, nehme ich mal an.
Also mega geil, muss man wirklich sagen. Abgesehen davon, dass das nicht nur finanziell einen Schub macht, der dich vielleicht das ganze Jahr mal ein gutes Polster, ist es einfach auch, ja, muss man sich mal überlegen, du siehst ja noch jung und gewinnt 3 Runden im Grand Slam.
Ich nehme an, das wird der Eintritt in die Top 100 auch für sie sein. Ich glaube, ich gerade irgendwie so 120, 130. Nehme an, da wird sie ein paar Punkte mitnehmen. Und ich glaube, Sinja Kraus hatte doch hier mal im Podcast erzählt, dass es bei den Lucky Losern immer so abläuft, dass wenn du ausscheidest, kommst du als Lucky Loser in Frage, also wenn du in der Quali ausscheidest. Viele reisen aber schon ab, viele Spieler, weil die einfach sagen, nee, ich will da nicht drauf hoffen, keine Ahnung, es ist nicht abzusehen, dass man da reinkommt. Sie ist geblieben und hat auch dann im Interview gesagt, es hat sich gelohnt zu bleiben.
Ja.
Hat sich offensichtlich sehr gelohnt.
Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ja. Und da muss ich sagen, finde ich richtig geil, weil das endlich mal ein tolles Beispiel ist oder ein toller Fall, dass jemand diese Chance mal wirklich nutzt.
Ja.
Das ist Hammer. Also wirklich richtig geil, weil du musst diese Chance einmal nutzen, um da nach oben anzukommen.
Auch natürlich einfach, muss man sagen, lucky, loser. Also ist einfach auch ein bisschen glücklich, aber sie hat einfach die Chance genutzt. Und ich glaube, Swiatek, gegen wen spielt sie, sorry?
Gegen Swiatek.
Swiatek hat Raducanu, meine ich jetzt gerade, komplett vermöbelt.
6-1-0.
Ja, komplett vermöbelt. Also klar, es ist natürlich ein mega Match. Sie hat nichts zu verlieren. Ja.
So. Du hast ja gesagt, du hast wenig gesehen, aber du hast bestimmt mitbekommen.
Ich habe mitbekommen, habe ich alles.
Dass die ganzen Youngster, dass die richtig gut ins Jahr gestartet sind, richtig für Furore gesorgt haben.
Ja.
Wir haben ja in der letzten Folge noch viel und ausführlich über die Next Gen gesprochen, haben ja über die Next Gen Finals gesprochen, haben ja auch davor in der Folge die jungen Spieler nochmal unter die Lupe genommen, wie sie sich entwickelt haben.
Richtig.
Ja. Und ich würde sagen, die haben ordentlich performt.
Ja, haben wir ja, glaube ich, auch gesagt, dass so diese, auch wenn es nur eine kurze Phase ist, diese Vorbereitungszeit plötzlich dann immer dazu führt, dass die Spieler nochmal einen Schub machen, gerade so die jungen Spieler. Ja.
Kann ich den Namen mal aufzählen? Also wir haben hier 4 Spieler, 3 davon sind noch Teenager, sie sind noch nicht 20. Das sind einmal Jakub Menžik, der Tscheche, João Fonseca, Liana Thien und Alex Mikkelsen, der ist 20.
Mhm.
Und alle haben gegen topgesetzte Spieler gewonnen.
Ja.
Also ich fange mal an. Menžik hat gegen Ruud gewonnen.
Ja.
Gegen Kasper Ruud. Thien hat gegen Medvedev gewonnen. Fonseca gegen Rublev. Und Mikkelsen gegen Tsitsipas.
Mhm.
Und das sind natürlich 4 Namen. Einer davon hat das Turnier schon gewonnen, Medvedev.
Ja.
Die anderen waren alle, glaube ich, mindestens schon mal im, ich weiß nicht, ob der Ruud im Viertelfinale war, aber die anderen auf jeden Fall.
Rublev.
Auf jeden Fall alle Spieler, die schon bei den Grand Slams richtig weit gekommen sind, Grand Slams gewonnen haben, im Grand Slams Final standen und die fliegen alle in der ersten Runde beziehungsweise zweite Runde raus.
Ja.
Das ist schon mal ein Paukenschlag.
Ja, also auf jeden Fall und beispielsweise wenn wir jetzt mal anfangen mit Rublev.
Fangen wir mit dem Matchup an.
Genau.
Rublev gegen Fonseca.
Fonseca. Also muss ja sagen, Fonseca hat ja schon mal eine krasse Vorbereitung gespielt. Hat er das Turnier vorher gewonnen? Welches war das?
Canberra Challenger.
Ja.
Meine ich.
Also hat da, da habe ich auch nur Highlights gesehen und wie auch immer von ihm. Also spielt absurd.
An wen erinnert er dich so ein bisschen? Wenn du jetzt die Top-Leute nimmst?
Vom Spielstil her? Ich kann es dir nicht sagen.
Für mich ist es der junge Sinner. Ich weiß noch, dass wir in den ersten Podcast-Folgen hast du vor allem mal den Sinner so ein bisschen unter die Lupe genommen und kritisiert, dass er einfach nur ein Spiel hat und voll drauf. Für mich spielt der sehr ähnlich wie der junge Sinner. Ja. Also wirklich kennt nur ein Spiel, volle Möhre drauf.
Ja, also
an den erinnert er mich
volle
sehr.
Volle Möhre hat ja, glaube ich, der Alcaraz im Interview auch gesagt, dass er mit dem Fonseca trainiert hat und Vorhand Cross Rally gespielt hat und er konnte das Tempo von ihm nicht mithalten.
Also fast sein Handgelenk gebrochen.
Ja, also Alcaraz sagt das schon, der ja schon auch nicht so eine langsame Vorhand hat. Naja, auf jeden Fall hat er eine tolle Vorbereitung gespielt. Hat ja auch letztes Jahr schon bei den World Tour, bei den Next Gen Finals
gewonnen,
hat seine Form mitgenommen und hat sich durch 3 Quali-Matches gespielt, was man ja auch sagen muss, das ist schon krass, ne? Also es ist Best of 3. Genau, Best of 3. Und gewinnt dann mal 3 Matches. Hat die alle, ich denke, relativ deutlich gewonnen. Also ich glaube, er hat keinen Satz abgegeben, meine ich. Bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ja, trifft natürlich die erste Runde gegen Rublev. Rublev, habe ich auch eine Statistik gesehen, hat die letzten Grand Slams jetzt nicht so toll abgeschnitten, ist da nie in die zweite Runde gekommen.
Ja, letzte 4 Grand Slams, ne? Das ist ja immer, glaube ich, zweimal erste Runde, einmal zweite, einmal dritte Runde.
Von den letzten 4 Grand Slams. Hat es nicht mehr in die zweite Woche geschafft. ich sag mal jetzt, so, jetzt im Nachhinein kann man immer sagen, ja, ich, ist ja klar, aber für mich ist auch einfach, der hat sein Spiel auch nicht richtig weiterentwickelt, der spielt so eintönig, ja, also er hat immer noch eine Monster-Vorhand, Rückhand, alles gut und schön, aber ja, so ein Fonseca ist spielerisch für mich schon fast schon besser als ein Rublev, der kann mehr, ja, und natürlich für einen Rublev bitter, er trifft auf Fonseca, der halt gerade so ein Selbstbewusstsein und so ein Vertrauen hat und hat den halt rausgenommen. In drei, ne?
In drei Sätzen, 7-6, 6-3, 7-6. Also ich habe alle vier Matches gesehen von den jungen Spielern und um jetzt bei dem Match zu bleiben, ich habe natürlich vorher so ein bisschen für mich selbst so getippt, so wie würde es ausgehen und ich habe da eigentlich auf Rublev getippt. Ich habe gesagt, okay, deshalb, weil die Spielstils sehr ähnlich sind. Also beide spielen unglaublich schnell und kennen eigentlich nur ein Spiel. Und dachte aber, dass der Rublev das Spiel halt ein bisschen besser beherrscht. Ja, dass er vielleicht dann ein bisschen weniger fehleranfällig ist und den es jetzt nicht so überrascht, wenn er schnelle Bälle bekommt. Anders beispielsweise so ein Spieler wie, ich weiß es nicht, Pedro Martinez oder Carino Busta, die lassen sich vielleicht von der Geschwindigkeit von Fonseca eher überraschen, als so ein Rublev, habe ich gedacht. Und ich dachte, ah, da hat er ein blödes erstes Los, der Fonseca, weil er einer, der mit dem Tempo gut umgehen kann. Aber dann Gegenteil war der Fall. Der Fonseca hat wirklich das so solide in drei Sätzen runtergespielt. Und der, Rublev sah schlecht aus, muss ich sagen.
Ja, ist wie gesagt, ich glaube für ihn, also ich meine, das war ja auch schon vorher in der Presse. Boris Becker hat es ja, glaube ich, auch bei, wie heißt deine Show?
Immer noch Matchball Becker?
Immer noch Matchball Becker. Hat er es ja auch schon gesagt, dass Fonseca halt so mit der härteste Qualifikant ist, den du kriegen kannst. Und kriegt halt Rublev den, ist halt bitter für ihn. Ja, aber gut, ich meine, man darf nicht vergessen, Rublev, ich weiß gar nicht, was dein Ranking aktuell ist, 9, 10, irgendwie sowas.
Rublev ist die 9 der Welt,
ist ein Top-10-Spieler, der so viel Erfahrung hat, der schon in zig Viertelfinals war. Ich glaube, er ist ja nie weiter als Viertelfinale gekommen. Er sollte die Erfahrung haben, aber gut, ja, ich meine, du siehst, die jungen Leute. Die
Spieler sind da.
Die sind da. Und das, du hast ja jetzt gerade noch ein paar andere Namen genannt, wie Tsitsipas und ich habe gesehen, heute auch Kaschanov auch verloren. Das sind so der ganze 90er-Baujahr, die, haben wir ja schon mal in einem anderen Podcast gesagt, wenig Grand Slams oder fast keine Grand Slams gewonnen, ich glaube nur vier Grand Slams gingen an die 90er-Jahre Titel, dass die ja so langsam aufpassen müssen.
Hattest du das schon mal in einem Podcast hier erwähnt?
Ja.
Weil das kann man vielleicht noch ein bisschen ausführen. Also was meinst du damit? Nur vier Grand Slams in die 90er-Jahrgang? Weil das ist richtig, habe ich auch gesehen, die Statistik, das ist richtig crazy.
Genau, ich glaube, dass, ja gut, klar, die in den 80, die Leute, die in den 80ern geboren sind,
Federer,
Nadal, Djokovic, bla bla, die haben natürlich unglaublich abgeräumt. Dazu gehört natürlich auch ein Murray, dazu gehört ein Wawrinka, ein Cilic ist, glaube ich, auch
Der
Potro. 80er auf, ja genau. Und Spieler, die in den 90er geboren sind, das gab es, glaube ich, nur vier Grand Slam-Titel, meine ich.
Das ist Team.
Medvedev. Und ich glaube, Medvedev hat zwei gewonnen.
Mhm.
Ja, Team. Und irgendjemand haben wir noch vergessen.
Okay, fällt ja auch gerade nicht ein.
Fällt nicht ein.
Und dann haben wir natürlich schon wieder die 2000er-Jahrgänge, nämlich mit Sinner und Alcaraz jetzt.
Genau.
Das heißt,
richtig.
Die 90er-Baujahre da. Ist wirklich ein Loch,
Ist natürlich, kann man jetzt nicht sagen, dass die 90er-Jahrgänge sehr schlecht waren, sondern die haben natürlich Pech gehabt, dass sie irgendwie mit Nadal, Djokovic und Federer konkurrieren mussten, ja. Aber dieser Jahrgang, dieser 90er-Jahrgang rund um Tsitsipas, Zverev und Co., die müssen sich halt warm anziehen, weil da unten kommt halt mächtig was nach. Ja, die, die Generation, die 0-0er, die sind schon da.
Mhm.
Also, das ist keine Zukunftsvision mehr.
Und man muss dazu sagen, das war Fonsecas erstes Grand Slam Hauptfeldmatch.
Ja.
Das ist schon dann gegen einen Top-10-Spieler direkt zu gewinnen. Das hat dann schon eine gewisse Extraklasse.
Ja.
Das musst du erstmal machen, ne? Dass du dich auch dann mental nicht von dieser Kulisse einschüchtern lässt.
Und rausgeht. Auch der hatte natürlich auch medial viel Aufmerksamkeit. Du hast ja gerade gesagt, also hast auch sein Instagram-Account ist, glaube ich, explodiert.
Da können wir jetzt mal direkt drauf eingehen. Ne? Also das ist ganz interessant, weil eigentlich alle vier Spieler von Fonseca, Magic, Thien, Mikkelsen haben alle die gleiche Voraussetzung gehabt.
Mhm.
Alles junge Spieler, 19, 20 Jahre alt, Next-Gen-Spieler, noch nie in einem Grand Slam irgendwas gemacht. Jetzt schätzt mal die Instagram-Follower.
Also ich meine, er hat irgendwie mit 250.000 gestartet. Wahrscheinlich ist er jetzt bei 900.000.
Der ist bei 700.000?
700.000.
Was haben die anderen drei? Magic, Thien und Mikkelsen? Die haben auch alle eine erste Runde gegen den Top-Gesetzten gewonnen.
200.
Nee, Magic 40.000.
Ja.
Thien 27.000. Mikkelsen 18.000.
Ja.
Also da sieht man einfach diese mediale das Ungleichgewicht.
Ja.
Aus irgendeinem Grund ist der Fonseca in allen der absolute neue Superstar.
Ja.
Bisschen vergleichbar mit Alcaraz. So mhm. dieser Hype. Die anderen haben dieselbe Leistung gebracht,
ja.
aber haben einfach nicht dieses...
Ja, ich kann es mir auch nicht erklären. Ich meine, natürlich ist
wird nicht so viel drüber
Brasilianer und hat, da habe ich das Gefühl, manchmal ist es bei den Südamerikanern etwas, was Sport auch angeht, etwas emotionaler mhm, vielleicht.
Mhm.
Ja, das kann ich mir auch nicht genau erklären, aber Fakt ist irgendwie, er war ständig in aller Munde, auch da, wie gesagt, im Urlaub bei mir habe ich da den Namen ständig auf Sportsendern gesehen und gehört. Die Story von ihm und du hast gerade gesagt, auch die anderen haben ja eine weniger schlechte Leistung.
Und zwei davon sind sogar noch im Turnier. Also die sind ja im Achtelfinale.
Ja.
Naja, sei ihm gegönnt. In der nächsten Runde hat Fonseca dann leider gegen Sonego in 5 Sätzen verloren.
Ja, das hat
unangenehmer Gegner, Sonego.
Ich hätte, da habe ich gedacht, dass er es auch noch holt, aber wie gesagt, ich glaube, man muss da einfach auch ihm. Den Fehler mache ich nicht nochmal und schreibe ihm so schnell ab, wie ich den Sinne abgeschrieben habe. Aber Zeit geben, der braucht Erfahrung. Der braucht Zeit, Erfahrung und wird das, ich kann mir, ich glaube, Sinner wurde von seinem Coach gefragt.
Von Darren Cahill.
Genau, wo siehst du Fonseca am Ende der Saison? Und er meinte, inside der Top 25. Das wäre schon ziemlich krass. Ich glaube, in dem ersten Jahr war Sinner 33, 34, Alcaraz war irgendwas auch mit 30. Und wenn er da unter die Top 40 kommt, wäre das schon unfassbar stark.
Ja.
Ja.
Machen wir weiter mit dem nächsten.
Erzähl.
Mit dem Tschechen, Jakub Menšík. 19 Jahre alt, erste Runde gegen Basilashvili gewonnen in 4 Sätzen.
Auch kein.
Ja, musst du erstmal. Das sind ja
alles keine leichten Gegner.
Ja, aber ich meine, immerhin,
Basilashvili
hat sich, glaube ich, durch die Quali gespielt und ist die aktuell 206 der Welt, ist vielleicht auch ein dankbares erstes Los.
Mhm.
Klar, du hast ja gesagt, es ist kein, kannst jedes Match verlieren, aber nicht jedes gewinnen.
Ja.
Wenn du erst runter gegen Sinner kommst, sieht, glaube ich, die Welt anders aus. Dann gegen Casper Ruud. Das war dann auch dieses Match gegen den topgesetzten Spieler. Casper Ruud aktuell die 6 der Welt.
Ich tue mir mit Casper Ruud inzwischen auch wirklich schwer. So für mich fast schon so damals wie, er muss vorsichtig sein, Casper Ruud hat schon viel erreicht, er war in Grand Slams Finals, hat viele Turniere gewonnen, aber erinnert mich so ein bisschen an Gilles Simon. Seine Rückhand ist einfach, ich finde sie einfach zu schwach.
Mhm.
Und das ist seine allergrößte Schwäche. Ich habe das Gefühl, er versucht jetzt mit noch mehr Topspin zu spielen.
Mhm.
Sie teilweise auch mal früh zu nehmen, weil er versucht dran zu arbeiten, aber seine Rückhand ist einfach seine große Schwachstelle. Und dann, wenn du das richtig ausnutzen kannst, dann kann er da wirklich Probleme bekommen. Aber der Casper Ruud hat auch immer gezeigt, dass er mit seinen Schwächen gut umgehen kann. Er hat einen guten Aufschlag.
Ja.
Also vergisst man immer, finde ich, immer wieder. Casper Ruud schlägt richtig gut auf, bewegt sich unfassbar gut und seine Vorhand ist natürlich eine Granate.
Ja,
ich habe ihn beim Hauptmann Cup habe ich Casper Ruud spielen sehen. United Cup, meine ich. Und da, finde ich, hat er stark gespielt.
Ja,
war ich überrascht. Aber ich glaube, die schnellen Hardcourts sind auch nicht sein Ding.
Ja, trotzdem, so ein junger Spieler, spielt gegen 6 der Welt, der hat ja das Ranking nicht einfach mal geschenkt bekommen, der Ruud.
Eben, genau.
Das ging aus Menšíks Sicht 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Also auch für ein Grand Slam Match ein deutliches Ergebnis.
Ja.
Und was ich bei Menšík so beeindruckend finde, ist, dass er schon so reif wirkt. Also wenn du ihn siehst, denkst du nicht, dass er das Alter von Fonseca ist. Du hast das Gefühl, der ist schon seit Jahren dabei, er verhält sich total erwachsen, ist vielleicht auch so ein bisschen so diese tschechische Art, so ein bisschen so, so ein cooler, der
Kühl
so
ganz
so genau, so auch ein ruhiger Typ und so, ne?
Ja.
Wir haben ihn jetzt auch schon länger verfolgt. Der ist auch einer, der ganz oben anklopfen wird, glaube ich.
Ja.
Hat dann in der nächsten Runde gegen Davidovic Fokina, den Spanier, in 5 Sätzen verloren.
Auch so ein Ding, was mich fast schon gewundert hat. Ja, aber ich glaube, das ist auch, wo sie vielleicht wie ein Fonseca auch draus lernen müssen, ist so einen großen Namen geschlagen und dann vielleicht so ein bisschen runtergeschaltet. Ist auch nur meine Theorie. Das würde jeder im Fernsehen auch sagen, ja, der hat sich zu früh zufrieden gegeben, beziehungsweise, aber ich glaube, man muss diese ganzen Eindrücke mal verarbeiten auch. Hätte ich gedacht auch, dass er den eher schlägt, wie jetzt.
Er war ja kurz davor. Er hat 2-0 Sätze
das
geführt
und
hat im dritten Satz, waren sie im Tiebreak, der ging 7-9 aus. Also er war wirklich 2 Punkte entfernt vom Sieg.
Saubitter.
Da muss man aber auch richtig Respekt zollen dem Davidovic Fokina, denn der hat jetzt 2 Runden eine 2-0 Satz Rückstand aufgeholt und gedreht. Einmal gegen Oja Aliasim, der wiederum in der ersten Runde gegen unseren deutschen Jan-Lennard Struff gewonnen hat.
Ja.
Gegen Roja hat Davidovic Fokina in 5 Sätzen gewonnen. Ja. Und jetzt gegen Mencik, das ist natürlich schon, ich habe gelesen, das gab es seit 20 Jahren nicht mehr, dass ein Spieler in allen bei den Australian Open zweimal eine 2-0-Satzrückstand kriegen konnte. Krass. Bitter für Mencik, weil wenn du so nah dran bist.
Ja, aber gut.
Das sind halt eben die Erfahrungen, die du brauchst.
Genau.
Wie verhalte ich mich, wenn ich 2-0 Sätze führe, verliere den dritten Satz und dann geht es in den vierten Richtig. Und den fünften Satz?
Ja.
Vielleicht sind dann ein bisschen die Kräfte ausgegangen. Aber auch das, der auf jeden Fall hat sich jetzt ja, angemeldet. Der ist da, der Mencik. Machen wir weiter mit Leana Thien. Der kleine ja. Linkshänder, Amerikaner, der über ja. den Next-Gen-Finals, da habe ich ihn das erste Mal gesehen.
Ja.
Da habe ich ja schon gesagt, da war ich so beeindruckt, weil ich dachte halt, okay, so ein kleiner Spieler ist so ein Zupfer. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar, habe ich gedacht, wie, wie heißt der Franzose, der Linkshänder, der Gaston.
Ja.
So hatte ich den vielleicht in dem Spiel. Aber ganz im Gegenteil, der hat ja da schon mit über 200 aufgeschlagen. Ich dachte, wie kann aus dem kleinen Typen so ein Aufschlag ja. rauskommen? Und er hat sich auch durch die Quali gespielt. Ja, Respekt. Hat dann in der ersten Runde den Argentinier Hugo Carabelli geschlagen in 5 Sätzen.
Ja.
Und dann gegen Medvedev.
Ja.
Gegen Medvedev in 5 Sätzen gewonnen. Ich habe das hier gesehen, das Match gegenüber, ja, ging knapp 5 Stunden. Ich habe mir das 5 Stunden hier reingezogen im Büro. und da habe ich gedacht, okay, der wird dem bestimmt, wird gut mitspielen, der wird auch hier und da vielleicht einen Satz gewinnen, aber ich ja. hätte niemals meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass er das gewinnt,
ja.
weil ich einfach dachte, der Medvedev ist dann einfach im Vergleich zu den anderen Namen, die wir hier gerade hatten, Tsitsipas, Rüd und Rublev, mental einfach nochmal ein anderes Level.
Ja.
Und das hat sich auch lange, hat sich so gezeigt, denn Medvedev hat immer in den kniffligen Situationen, also es stand 6-3, 7-6 für Thien, dann waren wir im dritten Satz auch wieder im Tiebreak, und immer im richtigen Moment hat Medvedev einen Ass geschlagen oder hat ja. einen unglaublichen Punkt gewonnen. Und du hast gedacht, jetzt hat er ihn gebrochen.
Ja.
Weil der war so kurz davor, der Thien. Aber der Medvedev hat immer wieder irgendwie sich aus der Schlinge gezogen,
ja.
hat den dritten Satz gewonnen. Dann ging der vierte Satz ganz, ganz deutlich an Medvedev. 6-1 innerhalb von 27 Minuten. Das ging wirklich ja. ganz schnell weg. Und dann dachte ich so, jetzt ist er weg.
Ja.
Aber hat mich so beeindruckt, dass der Thien mit seinen 19 Jahren so cool geblieben ist und im fünften Satz nochmal versucht hat ja. und nochmal versucht.
Hat er nicht sogar 5-6 gehabt?
Der hatte sogar 5-6 Break hinten.
Ja.
Hat ihn dann nochmal zurückgebreakt und hat dann im Match-Tiebreak im fünften Satz 10-7 gewonnen und hat ja. wirklich einen unglaublichen Tiebreak gespielt. Also unfassbar verdient.
Ja.
Und einen Medvedev bei den Australian Open zu schlagen,
ja.
Hut ab.
Ja. Das musst du erstmal packen. Ist mal weit gekommen. Ja. Sich natürlich an das Finale gegen Nadal. Ich habe nur ein bisschen was gesehen. Ich habe das Match gegen Medvedev leider gar nicht sehen können. Nur danach so ein bisschen die Highlights. Was ich interessant fand, ist sein Linkshänderaufschlag, den er teilweise spielt mit einem Bananenaufschlag, mit einem Bogen.
Ja.
Das ist unglaublich.
Ja.
Ein Spieler, der sauschwer zu schlagen ist, weil er sich einfach richtig gut bewegt. Und was ich nur zu Medvedev sagen kann, ich finde ihn inzwischen fast schon unangenehm von seiner Art her. Mhm. Also ich will nicht sagen, dass die auch wie Hobbyspieler flippen mal aus und schmeißen unseren Schläger, aber er macht manchmal Sachen, die finde ich einfach inzwischen richtig komisch, wo er dann mit seinem Schläger die Kamera im Netz zerschlägt, als er danach dann teilweise für Interviews führt, was er sagt. Keine Ahnung, wenn du so weiterspielst, dann, keine Ahnung, kriegst du was.
Hast du vorher auch gegen den jungen Thailänder gespielt, der hat ja. unglaublich gut gespielt, also wieder einer aus dem Nichts und spielt so gut. Und dann hat er danach im Interview gesagt, ja, wenn die jungen Spieler, so, also sinngemäß hat er ja. gemeint, wenn die jungen Spieler immer so spielen, dann werden die in Zukunft viel Erfolg im Tennis,
mit Frauen
und im Casino haben.
Ja, also,
so ein bisschen auf die Schippe genommen, denn die sollen erstmal zeigen, dass sie immer so gut sind.
Ja, seine Aussagen finde ich teilweise total daneben. Abgesehen davon weiß ja jeder, wie oft er sich auch mit dem Publikum anlegt. Er ist einfach für mich immer, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht, dann zeigt er irgendwie auch so ein bisschen einen Teil von seinem wahren Gesicht.
Ja, auf jeden Fall.
Und das finde ich manchmal bei ihm einfach total inzwischen irgendwo unangenehm. Muss ihn vielleicht auch ein bisschen in Schutz nehmen. Er hat jetzt nicht seine optimalste Vorbereitung gehabt. Ich glaube, er ist nochmal Vater geworden am Anfang des Jahres. Ist relativ spät zu den US Open geflogen.
US Open oder
Australian Open? Australian Open geflogen und hatte mit Sicherheit dann wahrscheinlich auch nicht die für ihn optimalste Vorbereitung gehabt, aber ja, ich meine, trotz allem der Sieg von Thien ist ja beachtlich.
Ja, ich glaube, dass man bei Medvedev so ein bisschen die Frustration spürt, dass er merkt, dass er an diese Top-Leute nicht rankommt, an Alcaraz und Sinner. Ich finde, das spürt man bei ihm einfach, so eine gewisse Frustration.
Er hat das ja schon auch gesagt, dass er wenn er sein Top-Top-Level spielt, dass das nicht an das rankommt.
Das reicht nicht aus.
Reicht nicht aus, dass die anderen da noch besser sind. Ich meine, das ist ja schon mal irgendwo der erste Weg, sich das selber einzugestehen und zu sagen, so, also wenn ich mein bestes Tennis spiele, dann bin ich da nicht bei einem Sinner oder bei einem Alcaraz. Andere Spieler haben das nicht, ja. Die sagen, aber er sieht das ja schon ein und möchte dran arbeiten, aber.
Das war ganz interessant, weil die hat einen Arbeitskollege mitgeguckt, der jetzt nicht viel im Tennis ist und hat dann den Medvedev gesehen und hat dann irgendwann gefragt, das soll so ein Topspieler sein, weil wenn ich den Alcaraz im Sinne sehe, die schießen die Gegner vom Platz und das sieht eher so aus, als wird er über den Platz geschickt. Da habe ich ihm versucht zu erklären, ja, das ist seine Art und Weise zu spielen, dass er die Gegner auch in die Ballwechsel kommen lässt und die da so ein bisschen zermürbt.
Ja.
Ja? Und der Thien hat das aber angenommen und hat das sogar geschafft, ihn zu zermürben. Aber ich glaube, da liegt genau das Problem bei Medvedev. Er schafft es nicht, so ein bisschen auch das Problem von Zverev, dieses Spiel an sich zu reißen, um die Gegner wegzuspielen.
Ja.
Ja, der ist immer in dieser defensiven Rolle.
Mhm.
Ich glaube, da denke ich auch an Andy Murray oder Jill Simon, die mit den Gegnern mitspielen und wahrscheinlich gegen 95% der Top 100 gewinnen werden.
Ja.
Und dann aber gegen Sinner, Alcaraz, gegen diese Top-Leute eben dann
wird's halt alt auch aussehen.
Ja. Oder halt dann auch mal gegen einen, der vielleicht es schafft, an dem Tag zu knacken wie Thien.
Ja.
Thien hat in der nächsten Runde gegen Mouté gewonnen in 3 Sätzen.
Auch ein unangenehmer Gegner.
Sehr unangenehm. Ja. Steht somit jetzt auch im Achtelfinale.
Ja.
Mit 19 Jahren.
Krass.
Gegen Sonego. Und ich glaube, gegen Sonego kann man auch was reißen.
Ja, also ich meine, der Sonego ist auf jeden Fall, ich meine, der hat jetzt 2, 3 Runden gewonnen, ist ein sehr unangenehmer Gegner. Schlägt stark auf, hat eine brutale Vorhand, hat auch gute Leute geschlagen, der Sonego. Das heißt, der geht mit Selbstbewusstsein rein, der Thien ganz genauso. Ich bin mal gespannt, wer das gewinnt. Ich kann es gar nicht sagen, ist für mich so ein 50-50.
50-50-Match für mich auch. So, der letzte von den Vieren, Alex Mikkelsen, für mich der unscheinbarste von denen. Ja. Ist auch erst 20 Jahre alt, war auch bei den Next-Gen-Finals dabei. Hat in der ersten Runde deutlich Tsitsipas geschlagen,
ja.
Mit 7-5. 7-5, 6-3, 2-6, 6-4.
Mhm. Ja.
Überrascht dich das?
Also klar, ging von Tsitsipas erwartet jeder einiges. Das muss man einfach sagen. Das hat er ja auch schon bewiesen, wie gut er spielen kann. Es ist ja nicht so, dass er irgendwie eine Aura hat, die er nicht verdient hat. Tsitsipas war in Grand Slam-Finals, hat Djokovic geschlagen, hat alle großen Spieler geschlagen. Also der kann Tennis spielen, ja. Ich glaube, aktuell wird der Tsitsipas nicht mehr von seinem Vater gecoacht, meine ich. Tsitsipas ist auch in der Vergangenheit oder immer durch sehr philosophische Aussagen aufgefallen, dass er ja irgendwie auch dann, manchmal so ein bisschen weirde Ansichten hat. Also ich meine jetzt nicht irgendwie falsche Ansichten, aber so über diesen Tennissport oder über sein Spiel. Ich kann ihm manchmal nicht folgen und ich habe auch das Gefühl, auf dem Tennisplatz, wenn ich mir das Match angucke von ihm, der wirkt irgendwie total zerstreut, der hat überhaupt kein Selbstbewusstsein.
Mhm. Der weiß gar nicht, was er spielen will. Der hat überhaupt gar keine Handschrift zu erkennen oder gar keinen Plan.
Genau. Und er spielt schlechter im Vergleich noch so vor 2, 3 Jahren gefühlt. Er spielt für mich schlechter. Oder ja, vielleicht nicht schlechter, aber er hat sich nicht weiterentwickelt auch. Ja.
Das ist ganz interessant, dass du es sagst. Denn der Tsitsipas hat nach seinem Match ein Interview gegeben. Erstmal hat er seine Enttäuschung geäußert, er hat gesagt, das ist eigentlich Karma, denn er hat jedes Jahr Doppel gespielt.
Mit seinem Bruder immer, ne?
Genau.
Ja, ja.
Und hat das erste Jahr gesagt, er möchte sich nur auf Einzel konzentrieren, weil er gemerkt hat, er wird am Ende des Turniers immer so ein bisschen müde, wenn er noch nebenher Doppel spielt.
Ja.
Und dachte, so kann er Energie sparen und konzentriert sich nur aufs Einzel, verliert erste Runde.
Karma, hat er gesagt, ja.
Und
vielleicht ist das auch der Druck, den du dir selbst dann machst, ne?
Vielleicht, ja.
Ja.
Ja. Und er meinte, dass er viel lieber in der Situation ist, dass er im Turnier weit kommt und dann kennt man ja, die Spieler beschweren sich dann, sie haben zu wenig Zeit, sich zu erholen, weil es direkt weitergeht. Ja. Er ist lieber in der Situation, dass er keine Zeit hat, sich zu erholen, als jetzt 2 Wochen warten zu müssen, den anderen beim Spielen zuzuschauen, viel Zeit haben, sich zu erholen und viel Zeit, um nachzudenken.
Ja. Ja.
In der Situation will er eigentlich nicht sein.
Mhm.
Und genau der ist er jetzt, weil er muss warten, bis die nächsten Turniere losgehen.
Ja.
Und hat viel, viel Zeit ohne Matches. Das ist auch keine, für so einen Topspieler auch eine schwierige Situation.
Ja. Ich meine, er hätte noch ein Interview gegeben. Ich kann es jetzt nur.
Das habe ich hier.
Ja, erzähl.
Genau. Er hat nämlich gesagt, dass er eigentlich das Gefühl hat, dass er jetzt der bessere Spieler ist heutzutage als noch vor 2018.
Ja.
Aber er hat 2018 die besseren Ergebnisse gemacht. Da hat er beispielsweise Djokovic geschlagen. Er gemeint, er hatte nicht das Gefühl, dass er sein bestes Tennis abrufen musste, um ihn zu schlagen. Mhm. Aber das Spiel hat sich so weiterentwickelt. Es ist so viel physischer geworden.
Ja.
Es werden so viele, also kriegst du noch so wenig freie Punkte. Und es ist so eng alles geworden, dass er zwar das Gefühl hat, er ist besser geworden, aber er schneidet schlechter ab. Was sagst du dazu?
Das ist ja immer das Ding, dass man mal vorsichtig sein muss als Außenstehender, was ein Spieler selber auf dem Platz fühlt. Ich meine, das kennt ja jeder Hobbyspieler von uns hier. Du stehst am Seitenrand und sagst zu deinem Mannschaftskollegen, du spielst ja richtig gut und so, steht 4-3, spielst perfekt, und der kommt auf die Bank und sagt, ich fühle mich so kacke, ich habe so einen, ich spüre den Ball gar nicht, ich habe überhaupt kein Gefühl, das ist scheiße, und denkst dir so, hä? Du spielst richtig gut. Ja, ich glaube, man hat manchmal so eine andere Vorstellung auch von seinem Spiel, kann ja auch in den meisten Fällen noch richtig sein.
Ja.
Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass der Tsitsipas sich verbessert hat. Finde ich nicht. Mhm. Ich finde, dass der Tsitsipas noch vor 2-3 Jahren, Ende der 2010er, also 18, 19, deutlich stärker war für mich als jetzt, finde ich. Und er hatte auch irgendwie gesagt, dass er so ein bisschen den, ich kann das jetzt nicht sinngemäß oder wortwörtlich wiederholen, so ein bisschen den Hunger verloren hat. Ihm fehlt so der letzte Biss.
Mhm.
Und ja, das kann natürlich sein, ob er den wiederfindet. Das ist für mich eine große Frage, weil ich glaube, sowas ist schwierig. Also du kannst mal Probleme haben im Rückhandvolley, aber so das Mentale, so den Biss wiederfinden, ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen sollte.
Was ich ganz besonders interessant fand im Interview, war eben, dass er sagt, dass sich das Tennis in den letzten 6 Jahren, 7 Jahren so extrem geändert hat, was das Körperliche angeht. Und genau das beobachte ich auch. Also seit den Next-Gen-Finals und jetzt auch bei den Australian Open, die jungen Spieler, die spielen einfach neues Tennis. Die spielen moderner. Damit meine ich, wenn wir so einen Spieler nehmen wie Pedro Martinez, der Spanier, ja, der sich mit viel harter Arbeit da irgendwie die Top 100 gespielt hat und da mitspielt, der schlägt einen zweiten Aufschlag mit, habe ich gesehen hier, wurde eingeblendet, 150 km/h.
Mhm.
Das ist ein Standard zweiter Aufschlag, so wie man es wahrscheinlich gelernt hat, so spielt man einen zweiten Aufschlag. Die jungen Spieler, der Fonseca, hat reihenweise zweite Aufschläge über 200 km/h gespielt.
Ja.
Das ist halt einfach ein anderes Tennis.
Was und der, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich meine, man sollte sich vielleicht überlegen, im Tennis einfach immer erste Aufschläge zu machen.
Mhm.
Keinen zweiten Aufschlag mehr, weil die Wahrscheinlichkeit irgendwie, du wirst wahrscheinlich Doppelfehler auch machen und wie auch immer, aber dass du dadurch viel mehr Punkte gewinnst, ist, scheint höher zu sein. Ja,
ist interessant.
Ja, und vielleicht ist das eine neue, ein Beginn einer neuen Aufschlag, sage ich mal, Variante, dass man sagt, ich mache wie der Franzose, der Pericard.
Ja, zwei erste.
Der fetzt einfach drauf.
Ja.
Ich meine, der hat so einen kranken Aufschlag.
Ja.
Warum sollte er nicht nur warum sollte er einen ersten und einen sicheren zweiten machen, wenn er zwei erste machen kann?
Ja, absolut. Also ich finde auch, dass man dachte, das Tennis kann sich nicht weiterentwickeln. Ich habe das Gefühl, wir sind an einem Punkt, es kommen Spieler nach, die zeigen, dass die lernen das Tennis anders als wir früher oder als die Spieler früher.
Ja.
Die haben so eine Power in allen Schlägen, das ist so körperlich geworden.
Ja.
Die können ja nicht mithalten.
Du musst bei, und da haben wir ja schon in der, ich weiß nicht, ob das die letzte oder vorletzte Podcast-Folge war, ist auch unser Eindruck ist, du musst als Profi bei 100% sein. Wenn du nur bei 99 bist körperlich, dann wirst du sehr, sehr sicher verlieren, wenn du nicht vielleicht Djokovic heißt, oder Nadal oder Federer oder wie auch immer, die auch schon Matches gewonnen haben, wenn sie vielleicht nicht bei ihren 100% war, weil sie einfach eine andere Qualität haben. Aber du musst als Spieler bei 100% sein, sonst hast du heutzutage für mich auch gar keine Chance mehr. Es ist so schnell, es ist so intensiv geworden. Ich frage mich manchmal sogar auch, wie ein junger Spieler überhaupt diese Fitness erreichen kann, so früh.
Das finde ich verrückt. Wahnsinn. Also ich glaube, die trainieren halt von klein auf einfach anders. Und da musste ich zum Beispiel an die Zeit 2011, 2013 denken, als dann in Australien Bernard Tomic so der Rising Star war.
Ja,
wenn man zurückdenkt, der hatte eine körperliche Voraussetzung, der war einfach eine lange Bohnenstange.
Ja.
Der hat die Bälle nur geschoben, aber war halt ein Schachspieler, der super antizipieren konnte, der unangenehm gespielt hat, und der ist dann weit gekommen.
Ja.
Heute die jungen Spieler, die fressen den auf.
Ja.
Also die schießen einfach den vom Platz, das kannst du nicht mehr vergleichen.
Ja.
Und ich finde, das hat sich brutal gewandelt.
Ja.
Und ich glaube eben, dass da jetzt einfach ein neues Tennis angekommen ist in der Weltspitze.
Ja, also ich bin gespannt, wie sich weiterentwickelt. Wir hatten letztes Jahr auch zu den Australian Open ein paar Youngsters, die da gekommen sind.
Dino Pritzmit, von dem man dann nichts mehr gehört hat
bis jetzt. Cazaux hat letztes Jahr auch gut bei Melbourne in Australien. Ich weiß gar nicht, wie weit er jetzt gekommen ist.
Der ist schon raus, glaube ich.
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe ihn nur im Tableau gesehen. Auf jeden Fall die müssen auch erstmal das ganze Jahr zeigen, dass sie das so spielen können.
Klar, ja, ja klar.
Ja.
So viel zu den jungen Spielern.
So vielen jungen Spielern.
Und Mikkelsen ist noch drin, habe ich schon gesagt, glaube ich. Ne? Hat jetzt gegen der dritten Runde gegen Kachanov gewonnen. Muss man auch erstmal machen.
Ja, in drei Sätzen. Ja, Kachanov auch immer ein Spieler, der super solide ist und ja, auch bei den Grand Slams durchaus weit gekommen ist. Ne?
Und spielt jetzt gegen Alex de Minaur. Für ihn natürlich auch ein Highlight. Gegen Australien wird wahrscheinlich auch irgendwie Center Court auf oder ein großer Fall Platz sein.
Ja.
Ist Wahnsinn. Ja.
Ja.
So viel zu den jungen Spielern. Gehen wir weiter zu dem lang ersehnten Comeback von Nick Kyrgios. Ich glaube, wir haben ja vorher sehr, sehr viel gehört. Große Klappe gehabt, hat sich zu allem geäußert. Ich glaube, Roddick hat zuletzt gesagt, für ihn ist Tsitsipas kein Kyrgios. Tennisspieler. Entschuldigung, ist Kyrgios ein Tennis-Influencer.
Ja.
Weil er eigentlich nur noch überall zu lesen ist, zu hören ist. Mhm. Und da sollte man sich lieber aufs Tennis konzentrieren. Und er war ja auch in einem Podcast eingeladen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Nothing Major von den vier Amis.
Genau.
Und da hat er ja auch gesagt, dass seine Vorbereitung, er hat immer dann gut gespielt, wenn er sich nicht vorbereitet hat und hat schlecht gespielt, wenn er sich gut vorbereitet hat. Und ich glaube, genau das ist wieder eingetreten. Er hat, glaube ich, sehr hohe Erwartungen gehabt. Alle hatten sehr hohe Erwartungen an ihn. Er selbst hat sich, glaube ich, sehr gut darauf vorbereitet und hat dann erste Runde sang- und klanglos gegen einen Briten, den ich vorher noch nie gesehen hatte, nie gehört hatte, Fearnley,
der gut
gespielt hat, aber in drei Sätzen klar verloren.
Ja.
Was sagst du dazu?
Ich habe dann danach irgendwie, ist es für mich die Kyrgios-Mentalität. Der hat vorher große Sprüche gemacht, hat sich auch wieder lautstark zur Sinner geäußert und allem drum dran. Also er hat einfach eine unglaubliche mediale Präsenz bei den Australian Open. Klar, der hat auch Druck da. Die Leute wollen ihn spielen sehen. Er spielt auf dem Center Court immer. Hat danach seine Niederlage im Doppel haben sie ja dann mit Kokkinakis haben sie aufgegeben. Gesagt, das wird vielleicht, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das letzte Mal ist, er bei den Australian Open angetreten ist.
Und so ein bisschen auf Mitleid machen, ne?
So. Ja, es zeigt irgendwie so für mich, ich weiß nicht, ob es seine körperlichen Probleme sind, ich kann in seinen Körper nicht reinhören, ich weiß nicht, aber es zeigt für mich, seine Mentalität ist, jetzt hat er, nach zwei Jahren kommt er zurück, ja, hat in seinem Vorbereitungsturnier, das er gespielt hat am Anfang der Saison.
Pericard verloren, den Franzosen.
Genau, jetzt verliert er hier, erste Runde, verliert im Doppel. Und dann so direkt das Handtuch zu werfen und nicht zu sagen, okay, ich brauche halt Zeit. Er war zwei Jahre nicht da. Ja. Er war zwei Jahre raus, ja. Ich bin mal gespannt. Der hat ich glaube, dass er dieses Jahr seine Karriere beendet.
Ich glaube auch. Weil wenn es jetzt rausgeht aus Australien, genau, muss reisen. Er muss reisen.
Er hat keinen Bock mehr drauf. Er hat es ja auch in einem Nothing Major Report gesagt, er spielt nie wieder Shanghai. Ja. Glaube ich, es wäre Shanghai.
Sand wird er wahrscheinlich auch auslassen.
Da hat er keinen Bock, ja. Das reicht heutzutage nicht mehr. Du kannst, glaube ich, nicht ein Paradiesvogel sein und mal hier sein, mal da nicht sein, so machen, wie du das willst. Das haben wir ja gerade gesehen. Die anderen, die schlafen nicht. Ja, er hat ein unglaubliches Talent, was sein Spiel angeht. Aber das ist halt auch nur ein Stück des Kuchens. Es gehört mehr dazu. Und er wird spielerisch auf jeden Fall fehlen, weil ich finde, Kyrgios am Tennis so zu gucken, macht wirklich Bock.
Witzig, dass du sagst, weil zur Parallel lief das Match von Djokovic gegen diesen Basar Varedi, auch ein Next-Gen-Spieler, der übrigens einen Satz gewonnen hat gegen Djokovic.
Ja.
Und Alcaraz lief. Und ich habe mich hier im Büro für das Match Kyrgios entschieden, weil ich wollte einfach dieses Comeback sehen, diese Sensation. Ich wollte es sehen. Ich habe mich für das Match entschieden.
Und ich muss ehrlich sagen, wenn Kyrgios mental da ist und eines seiner besten Tennis spielt, also wenn er gut in Form ist, dann macht es einfach Bock, ihm zuzugucken. Muss man einfach sagen. Ich finde, es macht Bock, ihm zuzugucken, weil er einfach völlig unorthodox spielt, verrückte Sachen macht. Deswegen, da wird er dem Tennis schon missen. Werden die Leute ihn vermissen, glaube ich. Aber so drumherum, für mich hat er auch einfach, muss ich mal sagen, er ist der Typ für mich, so kommt er zumindest rüber, er meint es immer rauszunehmen, alles sagen zu können und zu tun, was er will. Aber wenn jemand mal gegen ihn schießt, dann
ist er eingeschnappt
und wie auch immer. Ja. Und ja, ich glaube, dass es sein letztes Jahr sein wird, wie du sagst, wenn er jetzt nicht die Erfolge feiert, die er vielleicht erhofft und nicht gewinnt, dann kann das auch ganz schnell sein letztes Match gewesen sein.
Ich meine, er hat ein Protected Ranking, aber er wird ja auch immer schön mit Wildcards versorgt.
Und da glaube ich keine
Gedanken. Ja, aber ich glaube, genau da fängt das Problem an, weil wenn du dir das selbst das Ranking erspielt hast und gehst in ein Turnier rein, dann bist du keinem was schuldig. Vielleicht natürlich den Fans, und es ist nie gut, wenn du irgendwie abschenkst oder so. Aber dann kann er sich noch rausnehmen, weil er kann sagen, was wollt ihr von mir? Ist doch meine Sache, ich spiele hier und dann schenke ich halt ab.
Ja.
Und dann hat er diese Lockerheit, die er ja angeblich auch immer braucht, oder man sieht es ja auch, dass er dann immer wieder dann Matches dabei hat oder Turniere, die er dann gewinnt, weil er einfach einen Shit gibt.
Ja.
Wenn er aber zum Turnier fährt, bekommt eine Wildcard. Der Turnierveranstalter setzt sich für ihn ein und mediale Aufmerksamkeit. Dann wird er es, glaube ich, auch nicht übers Herz bringen, einfach abzuschicken, weil dann war es die letzte Wildcard, die er bekommt.
Ja.
Ja. Und ich glaube, diese Erwartungshaltung baut bei ihm so viel Druck auf, dass er gut spielen muss. Und das kann er nicht. Er braucht diese Freiheit, dieses ich mache, wie ich heute Bock habe.
Ja, der muss auf jeden Fall, ich meine, er muss performen, um er muss Matches gewinnen, um weiter auch seinen Tennis-Lebensstil zu führen, sage ich mal, dass du nur auf die großen Turniere fährst und wie auch immer. Du brauchst da einfach, du musst unter den Top 30 stehen im Endeffekt, damit du dir aussuchen kannst im Endeffekt. Schick. Ich will bei den größten Turnieren spielen.
Wahrscheinlich sogar noch weiter vorne, ne?
Genau. Ja,
ist es so, dass du mit 30 in der Welt keine Quali spielen musst bei den 500ern und 1000ern?
Ja, weil ich bei den 500ern ist, glaube ich, nicht das Problem, weil es gibt ja immer parallel sehr viele. Bei den 1000ern ist es ja, meine ich, ein 64er-Feld.
Ja.
Und deswegen, wenn du 30 bist, reicht es auf jeden, müsste es auf jeden Fall reichen.
Okay.
Ja.
Ja, so viel zu
Kirgios. Ja, muss ich auch ehrlich sagen, ich glaube, für die Australier ist es jetzt nicht so das große Tennisfest geworden, wie sie es vielleicht erhofft haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Australier jetzt noch drin sind.
Ich weiß auch nicht genau, auf jeden Fall Deminauer, und ich glaube, der kann auch schon auf jeden Fall weit gehen.
Deminauer ist auch ein Publikumsliebling. Ja. Ich finde es auch ein geiler Typ.
Ja.
Kokkinakis wieder ganz bitter verloren.
Sehr bitter verloren, ja.
Zweimal in Folge jetzt, irgendwie letztes Jahr gegen Murray. Dieses Jahr, gegen wen hat er verloren? Auf jeden Fall, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen gerade, aber hat auf jeden Fall wieder, ist eigentlich auf den Schläger gehabt. Ja,
ja, gegen, das war das Match gegen Draper in 5 Sätzen. Das haben wir ja hier auch gesehen.
Genau, also ich nicht. Bitter.
Ah nee, das war das nächste Draper-Match. Ne? Draper auch zweimal in 5 Sätzen.
Ja, das war gestern.
Dreimal in 5 Sätzen gewonnen. Mhm. Ist in der vierten Runde dreimal in 5 Sätzen gewonnen. Wir spielen gegen Alcaraz. Das war es dann wahrscheinlich.
Also nochmal zurück, australische Spieler. Wenn Kyrgios ist, natürlich eine Attraktion. Aber gut.
Schließen wir auch das Thema Kyrgios.
Genau.
Kommen wir zum deutschen Tennis. Ich meine, wir haben schon mal mit dem Highlight, sind wir vorhin gestartet, mit Eva Liss. Jetzt wollen wir uns aber auf die männlichen Vertreter mal konzentrieren. Da wollte ich direkt mal reinstarten mit einem Spieler, von dem ich dann eigentlich echt dachte, das war echt mal eine geile Chance. Das war eine super Auslosung. Leider nicht viel draus gemacht, nämlich Daniel Altmaier, der in der ersten Runde gegen einen ganz unbekannten Argentinier gespielt hat. Comesaña, nie gehört. Ne? Das sind diese Argentinier, die ihr Ranking in Südamerika holen, auf Sand wahrscheinlich, und da viel spielen und wenig, sag ich mal, auf der großen Bühne bei den Turnieren mitspielen, wo irgendwie der Fokus liegt.
Den Namen habe ich immer nur auch bei den Ergebnissen immer mal so gesehen, aber ich habe ihn jetzt live vor Augen, habe ich ihn jetzt gerade nicht im Kopf, den Spieler.
Auch nie gesehen. Hat er in 5 Sätzen gewonnen. Das ist natürlich schon mal ein toller Start ins Turnier.
Ja.
Hat dann in der zweiten Runde gegen Morfis gespielt.
Ja.
Ich meine, kann man verlieren? Klar, du kannst, wie ich vorhin schon meinte, du kannst da gegen jeden verlieren, kannst aber nicht gegen jeden gewinnen bei einem Grand Slam. Aber ich glaube, Morfis in der zweiten Runde ist schon ein dankbares Los. Ne? Oder erste Runde gegen einen Ungesetzten, zweite Runde gegen Ungesetzten ist schon ein geiler Start ins Turnier.
Ja, genau. Also auf jeden Fall. Pros ist für mich Morfis, also Pro für Altmaier, Morfis ist 38.
Genau, das kommt auch dazu.
War ja, hat ja so ein bisschen so ein Comeback nochmal gemacht, war ja lange verletzt und hat ja auch da nicht so die super starken Ergebnisse gemacht, aber kann man sich auch mal auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Der hat weiter dran geglaubt und hat ja auch gutes Vorbereitungsturnier dieses Jahr gespielt. Ich glaube, er hat 2. Platz gemacht. Ich weiß nicht, wo es war.
Der hat Auckland gewonnen.
Hat er das gewonnen sogar? Der hat
gewonnen gegen Sisu Bergs im Finale.
Ah, okay. Siehst du, irgendjemand verwechsel ich ihn gerade. Auf jeden Fall, ich meine, gut, noch besser, hat das Turnier gewonnen und ist natürlich gut drauf. Darf man auch nicht vergessen. Also eher auf die Kontraliste für Altmaier. Aber muss sagen, Morfis ist einfach ein gefährlicher Spieler. Deswegen würde ich dir vielleicht ja nicht so übereinstimmen. Es ist natürlich besser als ein Sinner in der zweiten Runde.
Das meine ich damit.
Ja, vollkommen klar.
Du kannst in der zweiten Runde direkt gegen einen Top gesetzt.
Kannst du schon was Schlimmeres bekommen.
Erste oder zweite Runde. Er hätte in der ersten und zweiten Runde keinen gesetzt. Das ist eigentlich ein Sechser im Lotto bei dem Grand Slam.
Ja, hätte in der zweiten Runde natürlich auch, vielleicht auch, jetzt sehen wir hier gerade Kecmanovic gegen Rune, hätte auch in der zweiten Runde gegen Kecmanovic spielen können. Das wäre für ihn vielleicht besser gewesen. Vielleicht, keine Ahnung. Aber ich sag mal so, auch einen Morfis voll ihm macht das Alter keinen Stopp. Siehe Wawrinka, ich frage mich bei ihm inzwischen so sehr ich ihn liebe als Tennisspieler, warum der ständig noch mit Wildcard zugeschüttet wird bei Australian Open. Ich finde, er ist einfach,
Dann reicht es halt nicht mehr.
Es reicht langsam nicht mehr.
Du kannst also, ja weiterspielen, aber wenn du aus eigener Kraft ja, nicht reinkommst, dann ist es so.
Bei den
ja.
Grand Slams mit Wildcard verliert er ständig erste Runde. Also irgendwo, der ist jetzt, ich glaube, er wird
39, wird 40 dieses Jahr.
Ja, also wie gesagt, bei allem Respekt, irgendwo, denke ich mal, gibt die Wildcards lieber den jungen Leuten. Bei all seinen Verdiensten, die er hatte. Für Altmaier, ja, ich bin nicht so 100% bei dir, aber ja, du hast schon recht, es hätte ihn auf jeden Fall schlimmer treffen können in der ersten oder zweiten Runde und die Chancen muss man natürlich dann auch mal nutzen.
Ja, ja. Ich will dir ja gar keinen Vorwurf machen, weil du kannst gegen Muffis verlieren. Ich sage nur, es ist schade für ihn,
ja.
Dass er ich denke mal, er wird es wissen, das ist so ein geiles Los, ja. Das wäre vielleicht wirklich die Chance, in die dritte Runde zu kommen.
Mhm. Ja, er hat jetzt, glaube ich, letztes Jahr gegen Zverev gespielt, meine ich.
Das kann sein.
Erste oder erste Runde direkt, ja klar, du kannst natürlich direkt ein Brett kriegen, das ist hart. In der zweiten Runde kannst du auch direkt also entweder erste oder zweite Runde, die Wahrscheinlichkeit ist ja fast.
Die ist immer da. Also eigentlich hast du immer ein Gesetz in der ersten oder zweiten Runde.
Genau, meine ich. Die ist ja sehr, sehr hoch, es sei denn, ein Gesetz da verliert.
Ja, genau.
Ja, und jetzt hat er dann Morphis gehabt. Klar, Morphis darf man einfach nicht unterschätzen.
Ich glaube, bei Morphis ist so die Sache, ne, der ist ja mit der
Svitolina
verheiratet, hat ein Kind, die ist noch auf der Tour unterwegs. Ich glaube, das ist der Grund, warum er überhaupt noch spielt. Weil er einfach sagt, die sind zusammen auf der Tour unterwegs mit ihrem Kind. Er hat Spaß, Freude und so wirkt er auch. Hat heute nämlich auch gegen Taylor Fritz gewonnen. Auch eine für mich eine Sensation.
Deswegen meine ich, also er ist ja auch gut drauf, ne? Darf man auch nicht vergessen.
Gar keine Frage, gar keine Frage. Ja,
also das hat mich noch mehr gewundert, dass er gegen Taylor Fritz gewinnt.
In 4 Sätzen heute. 3-6, 7-5, 7-6, 6-4 gegen den 4 Gesetzen Taylor Fritz.
Das ist
meine Ansage. Ne?
Ja, ist unglaublich.
Also wir haben jetzt, glaube ich, schon einige aus der Top 10 sind raus.
Ja, ja. Also ich meine, das habe ich heute Morgen was war heute Morgen?
Heute Morgen.
Ja, das muss man ehrlicherweise sagen. Es ist einfach für mich eine ganz große Sensation. Der Typ ist 38 Jahre alt.
Das ist Wahnsinn.
Ja. Und gewinnt gegen Taylor Fritz, der in der Blüte seiner Tennislebens steht. Muss ich sagen, Taylor Fritz hat mich in dem Match auch nicht wirklich überzeugt. Aber trotzdem muss man sagen, Taylor Fritz, Top-10-Spieler, also er muss den schlagen.
Top 4.
Ja.
Punkt, das jetzt spielt er gegen Ben Shelton.
Ja.
Der Ben Shelton, der heute gegen Musetti gewonnen hat in einem geilen Match.
Mhm.
Gegen Shelton ist auch was drin.
Auf jeden Fall. Ja, also ich sag mal so, für mich ist der Shelton eher schlagbar als der Fritz.
Ja.
Weil Shelton, klar, der schlägt halt auf wie eine Maschine. Aber auch das hat der Morphis gezeigt, der hat erste Runde gegen Pericard in 5 Sätzen gewonnen.
Ja.
Dass der weiß, was heißt, wenn da eine Aufschlagmaschine vor ihm steht.
Ja.
Ja.
Jetzt kommen wir zur deutschen Hoffnung. Alexander Zverev.
Ich sehe hier gerade, Kecmanovic gewinnt den dritten Satz 6-4 gegen Rune.
Ja, führt jetzt 2-1 Sätze.
Ja.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Kecmanovic.
Krass.
Irgendwie war der für mich so weg schon.
Ja, deswegen hier kurz mal
kurzer Live-Einspieler.
Ja, okay. Zverev.
Zverev hat ja groß angekündigt, das soll sein Jahr werden, in dem er eins der Welt wird und Grand Slam gewinnt. Ich glaube einfach so als Ausgangslage. Musste ja den United Cup abbrechen, weil er verletzt war.
Mhm.
Hat ein bisschen Armschmerzen, hat sich geschont. Dadurch durfte Daniel Masur dann einzeln spielen. Da übrigens eine interessante Zeitinfo. Wenn du als eins des Teams in ein Match gehst und gewinnst, ich meine, er hat gesagt, kriegst du $80,000.
Okay.
Hat er leider verloren.
Bitter.
Masur. Wäre für ihn natürlich ein Geldsegen gewesen ohne Ende.
Ja.
Stell dir vor, du gehst auf den Platz, weißt, wenn ich jetzt gewinne, habe ich $80,000.
Ja, aber.
Bitter. Ja. Naja, das einmal ganz kurz dazu. War vielleicht ein kleines Fragezeichen beim Zverev, wie geht er mit wenig Matches in die Australian Open? Weil wir haben ja jetzt schon festgestellt, er ist einer, der sehr viel Training braucht, sehr viel Matches braucht, um gut zu spielen. Hab jetzt auch wieder gehört, dass er nach seinen Matches immer wieder auf den Trainingsplatz geht und weiter trainiert.
Das finde ich total krank.
Das zieht er weiter durch. Und ich muss sagen, er hat auf jeden Fall Glück, weil er eine super Auslosung hat.
Ja, also, wie gesagt, wir haben es ja schon gesagt, du kannst bei Australian Open, du hast es schön gesagt, gegen jeden verlieren, aber vielleicht nicht gegen jeden gewinnen. Bei mir ist es so, alle, die gegen Zverev kommen, außer, da fallen mir vielleicht nur 3 Namen ein.
Das sind für dich?
Sinner, Alcaraz, Djokovic.
Und Fritz.
Fritz. Ja, also Sinner, Alcaraz und Djokovic, das sind die für mich, die den Zverev schlagen können.
Für mich Fritz auch.
Fritz, gut, ja klar.
Fritz hat den letzten Jahr 4-mal geschlagen.
Ja, gebe ich dir recht. Das sind die, gegen die er, wo ich die Chancen schlechter einsetze, gegen jeden anderen gewinnt er.
Ja,
aus meiner Sicht.
Sehe ich auch ganz genauso.
Ich finde, habe ich vor 2-3 Tagen am Telefon gesagt letzte Woche, der hat einfach eine Aura.
Die hat er sich aufgebaut.
Die hat er sich aufgebaut, vielleicht dadurch, dass er auch angekündigt hat, dass er jetzt dieses Jahr angreifen möchte, eins der Welt und Dings. Die anderen wissen es. Ich habe das von keinem anderen Spieler mitbekommen, so öffentlich, wie er es gesagt hat. Vielleicht kriege ich es auch nur mehr mit, weil er ein deutscher Spieler ist, keine Ahnung. Aber dass er das so öffentlich ankündigt, ich möchte den Grand Slam gewinnen, ich gebe jetzt nochmal mehr Gas. Das habe ich nicht von anderen Spielern gehört, die in seiner Kategorie sind, die noch keinen Grand Slam gewonnen haben. Ich finde, er hat eine Aura. Hat natürlich auch, ja, natürlich ein glückliches Los, weil da unten jetzt kein Brett auf ihm wartet, so in der ersten, zweiten, dritten Runde. Es hätte Kyrgios sein können, ist es aber nicht geworden, ist heraus.
Können wir ganz kurz mal durchgehen. Erst gegen Puyol, ja, in der Wildcard reingekommen. Dann gegen Pedro Martinez.
Ja.
Dann gegen Fearnley, der Besieger von Kyrgios. Das
sind jetzt alles drei Pflichtaufgaben.
Und jetzt spielt er morgen gegen Umber. Das könnte ein bisschen eklig sein, Linkshänder, aber auch da glaube ich, dass da nichts in die Quere kommt. Ja. Danach würde Tommy Paul oder Davidovic Fokina warten und dann erst Djokovic Alcaraz im Halbfinale.
Genau.
Also, wenn man sich zum Beispiel mal das Draw von Djokovic anguckt, ne, der in der ersten Runde so einen jungen Next-Gen-Spieler hat, den Bazza Varedi,
ja,
das ist eklig,
ja,
im Vergleich zu einem Puyol.
Mhm.
Und dann hat er in der dritten Runde gegen Machac gespielt, den Tschechen. Auch, ja, ein ekelhaftes Los in der dritten Runde. Kommt jetzt gegen Lehečka,
ja,
gesetzt und dann gegen Alcaraz oder Draper. Also das, ja, ist ein ganz anderes Los als das, ja, was der
auf jeden
hat.
Fall.
Aber jetzt, ja, die Frage, ist es besser für ihn, dass er so ein vermeintlich leichtes Los hat? Oder ist es aus der Erfahrung heraus vielleicht auch besser, wenn du mal in den ersten paar Runden getestet wirst und auch mal einen Satz verlierst oder schwierige Sätze hast?
Ich erinnere mich mal an ein Interview von Roger Federer, das war irgendwann Mitte der 2010er, bei irgendeinem Grand Slam hat er gesagt, dass es gut tut, im Grand Slam mal richtig getestet worden zu sein in den frühen Runden, dass du sozusagen wach wirst. Er hat sich natürlich in seinem Spiel immer von Mensch zu Mensch gesteigert, aber es hat auch immer mal gut getan, wenn du dann wirklich mal einen Brocken hattest, ja, den du rausräumst. Weil nicht, dass du dann im Halbfinale aufkreuzt und dann erst mal gegen einen spielst, der noch mal ein Level besser ist.
Die Gefahr sehe ich beim Zerre. Das haben wir schon oft bei ihm gesehen. Genau, nämlich das, wenn er, ja, in den ersten Runden über 5 Sätze geht, Matchbälle abwehrt, dann geht er plötzlich sehr weit im Turnier. Und wenn, ja, er am Anfang super easy durchgeht, dann ist plötzlich Match dabei, geht einfach weg, zack, weg.
Ja, und das muss man bei ihm ja immer sagen. Er musste sehr beweisen, dass er den letzten Schritt jetzt auch noch gehen kann, weil, wie du sagst, er hatte immer Match gehabt, wo er plötzlich, wo man gedacht hat, ach, wie kann er das jetzt verlieren, so ungefähr, ja. Immer dann, auch wenn er sehr, sehr defensiv gespielt hat. Ich bin mal gespannt. Trotzdem, klar, wenn man jetzt sagt, die beiden Top-Favoriten sind Sinner und Alcaraz, muss man einfach so sagen, dann kommt für mich Djokovic, weil es einfach Djokovic ist, ist für mich der nächste, ganz, ganz knapp dahinter, ist Zverev.
Auf das jeden Fall.
Ist einfach diese Fall. Vier, einer von den Vieren wird es für mich machen. Ja. Ja.
Schön für Sinner, dass drei davon unten sind.
Ja, ich glaube, also ich, ja, um jetzt nicht zu weit das mal abzuweichen, wir wollen ja bei Zverev bleiben, ist für mich macht Sinner dieses Jahr. Mhm. Wirkt irgendwie einfach.
Ja, der wirkt sehr abgeklärt. Sehr am
stabilsten.
Sehr, ja, stabil. Wobei er heute nicht so gut gespielt hat, muss ich sagen. Ich habe sein Match gesehen.
Ja.
Aber schlecht spielen und dann so deutlich gewinnen, ist ein gefährliches Zeichen, ja, muss man sagen.
Um zu Zverev zu kommen, wieder, er muss also ich finde ja seine Einstellung, dass er das so öffentlich ankündigt, er möchte das gewinnen, er möchte das machen, das finde ich ja schon krass. Also wirklich gut, positiv.
Das fehlt dir den deutschen Tennis ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, du musst ja erstmal sozusagen die Eier haben zu sagen, ich will das.
Ja.
Ich bin einer, ich möchte.
Ich sehe mich da oben.
Ich traue mir das zu. Ich traue mir das zu, ich möchte es machen. Er hat ja auch von seinem Spiel her absolut die Fähigkeiten auch Großes zu erreichen. Es ist ja nicht so, dass er, wo man jetzt sagt, er schätzt sich ja völlig falsch, ja, ein. Ja.
Aber vergleichen wir das mal mit der Kerber zum Beispiel. Ne? Also Respekt an Kerbers Karriere und alles. Die ist ja in jedes Turnier reingegangen, hat immer gesagt, ach, sie hat keine Erwartungen, sie will Spaß haben und sie guckt mal, wie weit sie kommt.
Ist auch natürlich eine Art und Weise, wie man
vielleicht Druck rauszunehmen.
Druck rauszunehmen, ja. Aber jetzt, um Zverev zurückzukommen, er muss halt erstmal das auch bis zum Schluss durchziehen alles, ja, und gerade wenn es dann halt gegen Sinner Alcaraz geht oder halt im Viertelfinale gegen jemanden, der ja auch schon einige Matches gewonnen hat, ob er ja, sozusagen sein aggressives Spiel, was er braucht, um es zu gewinnen, auch dann einsetzen kann.
Ja. Ich glaube halt gegen Alcaraz oder Djokovic im Halbfinale und dann Sinner im Finale, wenn es so kommt, zwei so Brocken rausnehmen.
Ja, gilt auch.
Das ist brutal. Das ist brutal.
Gebe ich dir recht. Das ist hart. Aber ich glaube, wenn du halt einen Grand Slam gewinnen willst,
dann musst du es machen, natürlich. Machen. Klar, dann musst du es machen. Aber ja. Also ein davon rausnehmen, okay, aber zwei, das ist so, also da, für mich deswegen ist er noch so weit weg davon, einen Grand Slam zu holen, weil da warten im Halbfinale und Finale zwei solche Brocken, die auch gewinnen wollen, da stehen für mich die Chancen, ja, einfach sehr schlecht. Aber zurück zu seiner Aura, weil du es angesprochen hast. Ich sehe das ganz genauso. Ich habe auch das Gefühl, dass er eine Aura hat, wie es ein Sinner, ein Alcaraz und ein Djokovic hat. Das haben für mich nur diese vier, dass die auf den Platz gehen und du denkst, ja, die können nicht verlieren. Die wissen, die gewinnen. So treten die auf.
Ja, ist total selbstbewusst. Und
das haben halt eben die anderen Topspieler, über die wir eben gesprochen haben, Medvedev, Tsitsipas und so weiter, haben das für mich nicht. Da gehen die Spieler eher auf den Platz und denken, oh, hier kann ich was holen.
Ja,
ja, da ist eine Chance da. Die jungen Spieler sind hungrig. Die denken, sie können gewinnen.
Mhm.
Wie hat er sich das aufgebaut? Denkst du einfach durch dieses nach außen gehen und sagen, ich bin da, ich will gewinnen?
Ja, also es hat dazu beigetragen, also es ist ja nicht nur, du kannst ja nicht einfach hingehen jetzt, keine Ahnung.
Wie Kyrgios große Töne spucken,
ja, ist ja auch wenn ich jetzt Kecmanovic sehe, der jetzt in einem Interview sagt, ja, ich gewinne dieses Jahr das French Open und es ist vollkommen klar, dass ich das jetzt mache und ich werde alles dafür tun, so ungefähr. Ich meine, den Gedanken haben wahrscheinlich sehr viele, aber er hat das ja sich einfach spielerisch erarbeitet. Da muss man aber sagen, dass, glaube ich, der Größteil und natürlich einfach, dass er das so öffentlich ankündigt. Und halt, ich meine, die anderen Spieler sehen das ja auch, der geht vom Platz und trainiert weiter. Das
ja,
finde ich krass. Das ist halt einfach auch sowas so von wegen, ich ziehe mein Ding durch, ich habe ein ganz klares Ziel vor Augen, ich habe einen Plan und so ungefähr, ich mir ist scheißegal, was die anderen über mich denken.
Ja, das verkörpert er
auf jeden Fall. Ich werde das durchziehen.
Ich denke, dass dieses auch Training danach, ne, das ist jetzt nicht so, dass die, die es nicht machen, jetzt weniger trainieren oder weniger das wollen. Ich glaube, das ist einfach so individuell. Und
ja, aber er wird ja ständig darauf angesprochen, weißt du, das ist ja auch diese öffentliche, diese mediale
Präsenz,
die er hat.
Nee, ich meine nur einfach, dass
das ist ja Alamundo.
Positiv ist, dass er für sich seinen Weg gefunden hat, was er braucht.
Ja.
Ne? Weil ich glaube, viele Spieler machen einfach so, die gehen da rein und tauchen so unter in diesem Dschungel und machen das, was die anderen machen. Und ich glaube, irgendwann musst du herausfinden, was brauche ich? Und wenn ich halt danach noch weiter trainieren muss, mache ich das. Und wenn ich halt Kyrgios bin und sage, ich muss abends feiern gehen und muss mich ablenken, ist auch okay.
Ich weiß nicht, wie die anderen Spieler das wahrnehmen. Ich jetzt als Laie viele Kilometer von Australien gerade entfernt, habe das Gefühl, der hat einen Plan. Ich glaube, die anderen Spieler merken das auch. Der hat einen Plan. Der hat ein ganz klaren Ziel vor Augen und einen Plan, einen Fahrplan. Und er lässt sich da erstmal von niemandem aufhalten. Schon gar nicht in den ersten Runden so ungefähr. Das ist so für mich so von wegen, das ist die Vorspeise, die fresse ich weg und fertig.
Ja, das hat er ja in den ersten Jahren seiner Karriere ja nicht so gut hingekriegt. Da war es ja immer, in die zweite Runde zu kommen. Ja, und ich meine, klar, diese Aura untermauert sich natürlich auch über die Ergebnisse. Er hat letztes Jahr die zweitmeisten Matches auf der Tour gewonnen.
Ja.
Tausender gewonnen, nur eben kein Grand Slam. Er ist die Zwei der Welt, kommt nicht von ungefähr. Und was ich auch noch krass fand in den ersten Runden, er hat nur einen Break bekommen.
Ja.
Also das zeigt seine Aufschlagstärke. Der hat einfach, und der ist immer in der Lage zu breaken.
Klar.
Und das ist halt am Ende des Tages, ist halt Aufschlag-Return das Wichtigste im Tennis. Und wenn du halt so aufschlägst und nur einen Break bekommst,
ja,
dann kannst du schon sehr weit gehen. Aber ganz kurz, weil wir ja auch jetzt schon ganz schön hier am Ende unserer Folge sind.
Ja.
Findest du, jetzt auf sein Spiel bezogen, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, dass er sein Spiel weiterentwickelt hat, dass er aggressiver spielt?
Ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe kein Spiel von ihm vollständig gesehen. Ich habe mir viele Highlights angeguckt, einfach, dass das war möglich. Und ich glaube, er wurde noch nicht so krass gefordert, dass er es unbedingt zeigen musste.
Aber das ist das Problem.
Ja.
Ich finde nämlich, er hat genau denselben Stiefel gespielt wie immer. Gegen den Fernley.
Auch beim Hopman Cup hat man gesehen, Matches, wo er wieder unglaublich weit hinter der Grundlinie stand. Mhm. Ja, das habe ich auch beobachtet. Also er muss das zeigen. Ich glaube, er hätte auch in den ersten Runden hätte die Chance gehabt, das mal zu zeigen, dass es sein Spiel geändert hat. Aber manchmal, ja, die Gefahr ist groß, dass er dann im Halbfinale
es zeigen muss und dann es vorher nicht sozusagen geübt hat in den vorigen.
Ja, also läuft nicht.
Gegen Fernley hatte ich das Gefühl, der stand wieder hinten am Melbourne-Zeichen, also weit hinter der Linie, und hat einfach die Bälle reingespielt. Und der Fernley hat dann einfach es vorgerückt, hat den Volley verlegt oder hat dann, weil er zu überpowered hat, die Fehler gemacht. Und der Zverev hat gewusst, ja, wenn ich den Ball einfach reinspiele und laufe, hole ich das Ding.
Ja.
So war der Matchverlauf.
Mhm.
Und genau da sehe ich ja die Gefahr, dass wenn er dann gefordert ist gegen Djokovic oder Alcaraz oder Sinner, dass er dann eben das Spiel an sich reißen muss, aber es in den vorherigen Matches zu wenig gespielt hat.
Ja.
Da sehe ich wieder die Gefahr.
Das, naja. Ja.
Morgen spielt er wieder, morgen früh.
Ja.
Das werde ich mir schön, hoffentlich ist es ein Night-Session-Match, sodass es bei uns in der Früh ist.
Ja.
Kann man sich das schön anschauen. Und dann können wir uns ja.
Ja, eine Sache hätte ich noch, wenn du nicht sagst.
Na klar.
Genau, jetzt war das ja auch so ein bisschen dieses On-Court-Coaching im Endeffekt.
Geil, geiles Thema.
Wie findest du das? Also ich meine, On-Court-Coaching, ich sehe es jetzt wieder nur im Fernsehen gerade.
Erklär doch mal ganz kurz, was sich da verändert hat.
Ich kenne die Regel jetzt nicht ganz genau, aber auf jeden Fall gefühlt sitzen die Coaches oder ein kleiner Teil des Betreuerteams vom Spieler sitzt ja fast schon im Spielfeld gefühlt.
Das haben die übernommen vom United Cup. Da kennt man das ja, dass die in der Ecke vom Platz ihre Box haben oder auch vom Lever Cup. Und so haben die es jetzt auch übernommen, dass auf den großen Plätzen die Box in der Ecke auf dem Platz ist.
Genau.
Und die dürfen gecoacht werden. Die dürfen hingehen, die Spieler dürfen mit ihrer Box reden.
Ja.
Ich glaube, sobald die auf der anderen Seite vom Netz sind, darf nicht mehr gerufen werden, aber auf der gleichen Seite darfst hingehen nach jedem Punkt, darfst mit der Box reden.
Ja.
Ich muss sagen, ich finde das super.
Ja.
Ich finde das super, auch wenn natürlich viele Spieler sagen, hey, nee, ich brauche das nicht oder Tennis ist ein Spiel, da bist du alleine.
Zverev hatte ja gemeint, das ist ein Einzelsport, er wollte das nicht
jetzt. Genau.
Okay, kann jeder seine eigene Meinung haben.
Ich finde es super, weil das ist für die Zuschauer einfach schön, du siehst viele Reaktionen, wie wirken die Coaches auf die Spieler ein.
Ja.
Du hörst nicht, was die sagen, das finde ich super, dass du es nicht hörst, weil das soll auch nochmal bei dem Spieler und bei dem Trainer bleiben, man muss jetzt nicht jedes Detail
das wissen. Das fände ich auch scheiße.
Weil dann wird's auch
es so wäre sau interessant, aber
ja. Dann wird es aber eine Show. Ja. Das hat man ja auch bei den anderen Formaten gesehen, UTS und Laver Cup, dass sobald die Kameras, sobald die wissen, es wird gehört, dann wollen die Trainer eine Show abziehen.
Mhm.
Ja. Das hatte ich auch das Gefühl, als man eine Zeit lang bei der WTA-Tour erlaubt war, dass die Coach auf den Platz gehen durften, da war die Kamera da, dann hatte ich das Gefühl, die wollen da jetzt so eine Ansprache raushauen, die viral geht. So hatte ich so das Gefühl. Deswegen finde ich es gut, dass man es nicht hört. Aber ich finde es geil, dass die eben ihre Box in der Ecke haben und mit denen kommunizieren können. Und besonders geil fand ich nämlich, dass Murray in der Ecke gehockt hat.
Ja, so geil.
Und mit dem Djokovic sich unterhalten hat. Und hätte ich so gerne gehört, was die sagen.
Ich auch. Also aber da hätte ich Geld für bezahlt, um es zu hören.
Vielleicht ein letzter Satz dazu. Wie findest du diese Konstellation nach den ersten drei Matches? Stimmung zwischen den beiden.
Und positiv.
Ja, total. Ich finde es total geil.
Ja.
Ich finde es total geil.
Total positiv.
Ich habe gesehen, irgendwie in den Katakomben, wie die zum Trainingsplatz gegangen sind und Murray hat die Schläger von Djokovic getragen. Wer hätte das gedacht?
Ja.
Wer hätte das gedacht? Aber ich finde es total geil.
Ich glaube auch, dass Murray ihm einfach super viel Input geben kann, wie man gegen sie spielt, weil er einfach so ein Fuchs immer war auf dem Platz. Ja. Und dass ihm, dass er da, der Murray ist ja, man merkt ja auch seiner, wie er sich da emotional wieder schon reinlegt, wenn Djokovic spielt. Also ich finde es total geil.
Er hat auch gesagt, er möchte, dass der Djokovic die Energie rauslässt und sich mehr, noch wieder mehr pusht wie früher. Und das hat er auch gemacht. Er meinte, hier, lass Energie raus, zeig, dass du da bist. Und das hat der Djokovic auch gemacht. Ich habe das Gefühl, er hat auch einen riesen Respekt vor Murray.
Ja, klar. Also
und das, aus dem Grund hält er sich in der Box so ein bisschen zurück, weil man kennt auch Zeiten von Djokovic, wo er seine Box
gerade das Ende letztes Jahr mit Goran Ivanisevic,
sehr
das,
respektlos
das war schon teilweise grenzwertig gefühlt.
Da habe ich gefühlt, er hat so einen Respekt, dass er sich das nicht traut. Ob das am Ende gut oder schlecht ist, weiß ich noch nicht.
Mhm.
Ja. Aber bisher ist es sehr, sehr geil, das sich anzugucken.
Ja, wir hören uns.
Vielleicht nächste Woche schon,
auf jeden
Fall. Dann direkt nach dem Finale was zu sagen.
Mal richtig. Gucken. Genau.
Dann alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis nächste Woche.